Einen schönen und gesegneten guten Morgen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Wir werden uns heute Morgen mit ein paar Sätzen aus dem ersten Brief des Petrus beschäftigen. Und Petrus hat diesen Brief geschrieben, unter anderem, weil er von Spannungen zwischen der Gemeindeleitung und der Gemeindebasis in den Gemeinden, wo er immer mal wieder gewesen ist, wusste. Spannungen in der Gemeinde. Entschuldigung, eins zu weit. Aber was hat die Spannungen verursacht? Also die Ältesten hatten in ihrer Aufgabe ihre Freude verloren. Sie taten das, was sie getan haben, manchmal recht unwillig. Und manche von ihnen, die stellten sich auf den Standpunkt, wenn ich schon Ältester in dieser Gemeinde bin, dann sollen die Leute auch unbedingt das tun, was ich sage. Also sie nützten ihre Position aus. Sie erwarteten quasi blinden Gehorsam von den Gemeindeleuten. Und die Gemeindeglieder, die haben darauf reagiert. Und sie waren natürlich oft gar nicht bereit, das zu tun, was die Ältesten gesagt haben. Manche setzten sich auch ganz einfach über die Anweisungen aus der Gemeindeleitung hinweg. Und in diese Spannungen hinein schreibt Petrus von der Demut. Er macht Mut zur Demut. Kein modernes Wort, oder? Und in der einen Bibelübersetzung, die ich vorher auch noch vorlesen werde, da ist dann von der Bescheidenheit die Rede. Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. Ohne sie, ja. Also man vermeidet ja das Wort von der Demut heute. Darum ist das eine heiße Predigt. Ich mache mit Petrus Mut zur Demut. Und dann macht der Petrus in drei Linien auch deutlich, dass Demut, so wie Gott es möchte, wie Gott es versteht, einen dreifachen Lohn trägt. Was hat der Petrus geschrieben unter der Leitung des Heiligen Geistes? Alle aber miteinander haltet fest an der Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen und gründen. Ihm sei oder ihm gehört die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Und jetzt mache ich es noch nach einer moderneren Übersetzung, nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Da heißt es eben doch, alle müsst ihr im Umgang miteinander Bescheidenheit an den Tag legen. Denn Gott widersetzt sich den Hochmütigen, nur den Demütigen erweist er Gnade. Demütigt euch deshalb unter Gottes mächtige Hand, dann wird er euch auch zur richtigen Zeit erhöhen. Und werft so alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt sich um euch, um alles, was euch betrifft. Der Gott, von dem alle Gnade kommt, hat euch berufen, mit Christus zusammen für immer in seiner Herrlichkeit zu leben. Er wird euch aufbauen, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen, auch wenn ihr jetzt eine Weile leiden musstet. Ihm gehört die Macht in Zeit und Ewigkeit. Herr Jesus Christus, und jetzt bitte ich dich, dass du unsere ganze Aufmerksamkeit nimmst und dass du unsere Herzen öffnest und unsere Gedanken frei machst, das zu verstehen und das mitzunehmen, was du uns heute Morgen auch sagen möchtest. Vielen Dank dafür. Amen. In der Bibel, besonders im Neuen Testament, da fällt uns auf, dass Gottes Wort die Alltagsangelegenheiten der Christen immer in einen engen Zusammenhang stellt mit den biblischen Linien. Das ist gut so. Oder ich könnte es anders auch sagen. Wenn Christen eine hohe biblische Kenntnis und geistliche Erkenntnis haben, dann möchte die Schrift, dann möchte Gott, Gottes Wort, bei uns, dass sich das auch in unserem Alltag niederschlägt. Also nicht nur Kopfwissen, sondern auch im Leben soll sich das beweisen. Im täglichen Kleinkram sollen wir beweisen, dass wir das auch wirklich nicht nur verstanden haben, sondern aufgenommen haben, was Gott uns sagt. Da gibt es ein Beispiel aus der Gemeinde zu Korinth, also nicht aus einer Petrus, sondern aus einer Paulusgemeinde. Da gab es Rechtsstreitigkeiten unter den Christen. Und dann schreibt der Apostel Paulus ganz ernst vom Gericht Gottes: Ihr sollt einmal Menschen und Engel beurteilen und richten und könnt nicht einmal kleinen Streitigkeiten eures Lebens einen gangbaren Weg finden. In kleinen Streitigkeiten einen gangbaren Weg finden. Wie passt das denn zusammen? Und Paulus dort im Zusammenhang wehrt sich dagegen, dass die Christen in ihren Streitigkeiten unter anderem dann vor weltliche Gerichte gehen. Im Fall von den Spannungen in der Gemeinde, an die der Petrus seinen Brief richtet, stellt er zunächst einmal ganz eindeutig fest, und damit es auch bei uns klar ist, Leitungsverantwortung in der Gemeinde durch Gemeindeleitung, durch Älteste ist wichtig und muss sein. Aber wenn Leitungsverantwortung wahrgenommen wird und wenn Leitungsverantwortung auch von den Leuten anerkannt werden soll, dann fordert er dazu auf zur Demut. Alle müssen Demut an den Tag legen. Die Leitung wie auch die Leute. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut. Er sagt jetzt nicht nur, ihr Gemeindeleute müsst demütiger werden. Nein, er sagt auch den Ältesten, werdet demütiger, seid demütig, haltet daran fest. Gott sucht Demut. Er sucht demütige Christen, auch heute noch, auch wenn dieses Wort nicht mehr so gebraucht wird, so auch in der christlichen Gemeinde nicht mehr gebraucht wird, wenig gebraucht wird. Gott will demütige Christen. Nun gibt es unter Christen auch so etwas wie falsche Demut. Solche Christen machen sich kleiner, als sie eigentlich wirklich sind. Solche Christen werten sich selbst und ihre Fähigkeiten ab und sie wehren sich so manches Mal auch gegen jede Anerkennung und gegen jedes Lob für ihre Leistung. Sie wollen, so geben sie zumindest uns zu verstehen, nach außen hin gar nicht so beachtet werden, hervorgehoben werden. Und sie haben auch von Gott so ein bisschen komische Vorstellungen. Sie denken nämlich so manches Mal, Gott würde sich so manches einfallen lassen, um sie auch klein zu halten, um zu verhindern, dass sie stolz werden, dass es ihnen zu wohl wird. Und das ist falsche Demut. Und diese falsche Demut ist seltsamerweise sehr häufig mit versteckter Hochmut verbunden. So nach dem Motto, ach liebe Leute, ich möchte doch gar nicht gelobt werden, ich möchte jetzt auch gar keinen besonderen Dank, aber ich hätte schon gerne, dass ihr hin und wieder mal beachtet, was ich tue, oder? Ja. Oder, liebe Leute, meine Meinung ist gar nicht wichtig, aber wehe, ihr macht's dann doch anders, wie ich es mir vorstelle und wie ich es euch gesagt habe. Drückt sich dann dieser Hochmut aus. Aber wie sieht die rechte Demut aus? Die Demut, die von Gott kommt. Demut ist nicht Abwertung von sich selbst, sondern Unterordnung unter Gott und auch unter andere. Wer also wirklich demütig ist, der macht sich selber nicht kleiner, als er wirklich ist, sondern er stellt sich unter Gott. Und er stellt sich an den wichtigen, in den wichtigen Situationen, wo das gegeben ist, auch unter den Rat oder unter die Leitung von Mitchristen. Ihr kennt das Pauluswort. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Das ist Teil der Demut. Gott will Demut, er will echte Demut und er sagt, haltet fest an der Demut. Und zuerst kommt einmal das Wichtigste. So demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Die Demut, die auch unter uns Christen da sein sollte, die wächst daraus hervor oder kommt da hervor, wo wir uns unter die gewaltige Hand Gottes gestellt haben, gedemütigt haben. Das Wesen des Menschen besteht ja von Natur aus in der Hochmut. Das haben wir von Adam und Eva gelernt, wo der Teufel den Menschen eingeimpft hat, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und seither denken wir, so sind wir. Und Hochmut ist oder drückt sich aus in der Haltung, ich habe doch das Recht, mein Leben selbst zu bestimmen, mein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Ich selbst bestimme die Maßstäbe in meinem Leben. Und wie schafft es dann Gott, jemand, der so hochmütig von sich denkt, runterzubringen? Sehr häufig muss Gott einen Menschen erst einmal an seine Grenzen führen, bis der Mensch merkt, so kann ich nicht weiterleben. Und manchmal ist es auch bei uns Christen so, dass Gott uns an eine Grenze führt, vielleicht sogar auch als Gemeinde an eine Grenze führt, dass wir merken, so kann es nicht weitergehen. Einer, der das erlebt hat, von Gott her so erlebt hat, der sagte im Rückblick auf sein Leben sehr dankbar, ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich, nun aber halte ich dein Wort. Psalm 119, wir wissen nicht ganz genau, wer der Verfasser ist, aber ich könnte mir gut vorstellen, der David hat das erkannt. Er musste an Grenzen geführt werden von Gott und seine Grenzen erkennen, seinen Zerbruch erkennen. Er wurde gedemütigt und hat dann noch viel mehr auf Gottes Wort geachtet. Petrus verweist auf die gewaltige Hand Gottes. Unter diese Hand sollen wir uns demütigen. Dieser gewaltigen Hand sollen wir uns zuerst und zuletzt unterordnen. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, als ihr zum Glauben gekommen seid. Ich weiß ja nicht, ob das bei einigen so dramatisch gewesen ist oder ob das so ein laufender Prozess war. Aber bei vielen Christen habe ich es erlebt, als sie zur Bekehrung kamen, als sie sich bekehrt haben zu Jesus Christus, da haben sie sich auch ganz stark gedemütigt vor Gott. Da haben sie sich, hat sich der Bekehrte ganz und gar abhängig gemacht von Jesus, von seiner guten Hand. Und das sollten wir auch immer wieder fortsetzen, auch im fortgeschrittenen Glaubensalter, uns immer wieder unter die Führung, unter die Hand Gottes stellen und alles aus Gottes Hand entgegennehmen, gerne entgegennehmen. Denn diese gewaltige Hand Gottes können Menschen ja ziemlich unterschiedlich wahrnehmen. Ich erfahre immer wieder die gewaltige Hand Gottes, dass Gott mir das schenkt, dass Gott mein Leben so lenkt, dass es gut ist. Ich erlebe immer wieder, dass diese Hand eine Hand ist, die mir Schutz und Geborgenheit schenkt. Ich könnte das noch weiter ausmalen. Wir erleben die gewaltige Hand Gottes als die Hand des lieben Vaters. Und viele Menschen und manchmal auch Christen erfahren diese gewaltige Hand Gottes oder nehmen sie wahr, total gegensätzlich. Nämlich so, dass sie spüren, diese gewaltige Hand lastet auf ihnen. Sie denken, diese Hand erdrückt mich schier. Und der Hiob, der hat es erlebt. Und er sagt dann oder er ruft dann aus, auch heute lehnt sich meine Klage auf, seine Hand drückt so schwer, dass ich seufzen muss. Liebe Freunde, aber gerade dann, wenn wir feststellen, da liegt die Hand Gottes auf mir, da führt Gott mich einen schweren Weg, gerade dann muss ich das akzeptieren, es ist die gewaltige Hand Gottes des Vaters, der mich liebt, und ich muss lernen, alles aus seiner Hand zu nehmen. Ich muss akzeptieren, dass er mir in meinem Leben immer wieder Erfolge schenkt, aber so manches Mal auch Enttäuschungen. Ich habe das in einer Predigt vor ein paar Jahren auch immer wieder gerne gesagt. Freude und Leid, beides kommt aus Gottes Hand. Oder es muss zumindest zuerst einmal an ihm vorbei, bevor es mich erreicht. Und darum vertraue ich ihm. Er weiß doch, was er tut. Und was er tut, das ist gut. So bezeugt es mir die Bibel und so erfahre ich es auch immer wieder in meinem Leben, auch wenn es Zeiten geben mag, wo ich anderer Meinung bin, wo ich es anders erfahre. Und dadurch, dass ich in allem Ja zu dem sage, was Gott in mein Leben hineinstellt, ehre ich als Kind Gottes den Vater im Himmel. Und liebe Freunde, wo wir das nicht machen, wo wir uns innerlich oder auch äußerlich gegen Gott und seine Wege stellen, wo wir dagegen rebellieren, da zerreiben wir uns an unseren Lebensumständen. Da lassen wir viel Kraft, die wir eigentlich für die Aufgaben in unserem Alltag dringend nötig hätten. Und ich sage es jetzt ganz persönlich, wenn du vielleicht zurzeit in so einer Situation bist, wo die Hand Gottes schwer auf dir lastet, dann will Jesus, dass du dich vor der gewaltigen Hand Gottes demütigst, unter dieser gewaltigen Hand demütigst. Jesus will es dir schenken, dass du annehmen kannst, was schwer ist für dich. Jesus will, dass du vielleicht auch unter Tränen sagen kannst, Vater, ich nehme das jetzt an. Und in allem dürfen wir dann auch zurückgreifen auf eine Aussage, die Jesus gemacht hat. Eine Zusage, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. In einer anderen Übersetzung heißt es, die ihr unter euren Lasten euch abmüht. Ich will euch erquicken. Und dann kommt dieser wichtige Satz, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin von Herzen sanftmütig, und von Herzen demütig. Und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das geschieht, wenn wir uns unter die gewaltige Hand Gottes demütigen. Gott will Demut. Er will Demut der Menschen gegenüber ihm, aber er will in vielen Situationen auch, besonders unter den Christen, dass wir untereinander demütig sind und barmherzig leben. Dass wir wirklich an der Demut miteinander und untereinander festhalten. Das griechische Wort für an der Demut festhalten heißt, wörtlich übersetzt im Neuen Testament, sich den Sklavenschutz umbinden. Demütig sein heißt, an der Demut festhalten, heißt, sich den Sklavenschutz umbinden. Und das war sicher eine Lektion, die der Petrus nie vergessen hat. Er hat nie vergessen können, wie da plötzlich Jesus in seiner Abschiedsstunde beim Abschiedsmahl sich vorher den Sklavenschutz umgebunden hat und seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, wie der Petrus sich zuerst dagegen wehrte. Und Jesus sagte, nein, das muss so sein. Und dann hat Jesus ihnen einen ganz wichtigen Satz gesagt. Ein Beispiel habe ich euch gegeben. Diesen Sklavenschutz umbinden. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Und an dieses Beispiel denkt der Petrus ganz sicher, als er diesen Brief schreibt und von der Demut schreibt. Jemand anders hat gesagt, Demut ist Dienemut, ist der Mut zum Dienen, so wie Jesus gedient hat. Dass wir also nicht mehr nur auf uns selber fixiert sind, sondern dass wir darüber nachdenken, was andere fördert, was andere weiterbringt. Liebe Freunde, und jetzt stelle ich mir einfach mal so vor, in allen Christusgemeinden so rund um den Zürichsee ziehen sich jetzt alle Christen diesen Sklavenschutz an. Diesen Schutz der Demut und des Dienstes. Und ich garantiere euch, in vielen Gemeinden würden auf einen Schlag die Probleme vom Tisch sein, die da sind. Probleme zum Beispiel, die damit zu tun haben, dass da Ehrgeiz und Eifersucht ist. Oder dass Christen gedrängt sind, dass sie beleidigt sind, weil der andere ihnen irgendwann mal wehgetan hat oder sie zumindest das so empfunden haben. Das könnte doch eine wunderbare Abmachung heute Morgen sein, wenn jeder von uns jetzt zum Herrn Jesus sagt, Herr Jesus, du hast für mich den Sklavenschutz umgebunden, du hast mir gedient und dienst mir weiterhin. Und nun möchte auch ich diesen Schutz umbinden, ich möchte dir ähnlicher werden, ich möchte Demut lernen bei dir, deine Sanftmut lernen. Gib mir den Mut, dir und anderen zu dienen. Im theologischen Wörterbuch heißt es, Demut ist die Neigung, ist die Beugung vor Gott und die Zuneigung zu Menschen. Ganz kurz gefasst, die Neigung, die Beugung vor Gott und die Zuneigung zu Menschen. Gott will demütige Christen. Gott sucht demütige Christen. Aber jetzt kommen wir zum zweiten Hauptpunkt. Und jetzt kommen wir an die Belohnung. Gott will also Demut und Gott belohnt Demut. Und es gibt da einen dreifachen Lohn, den können wir aus dem Text so herausnehmen. Den Lohn der Gnade, den Lohn der Erhöhung und den Lohn der Sorgenfreiheit. Und wir fangen gleich mit dem ersten an. Vom Lohn der Gnade schreibt Petrus und sagt, Gott widersteht den Hochmütigen. Aber den Demütigen gibt er Gnade. Nun, das Wort Gnade enthält natürlich sehr, sehr vieles. Und das könnte man gar nicht in einer Predigt alles abdecken. Aber ich möchte es mal so sagen. Gnade ist es, wenn ich aus den Ressourcen Gottes leben kann. Und nicht mehr meine eigene Leistung in den Vordergrund stellen muss. Gnade ist es, wenn ich in allem, was ich bin und was ich tue, einfach von Gott her lebe, im Blick auf den lebendigen Herrn Jesus Christus lebe und immer dankbar bin, was er alles in meinem Leben schenkt und wirkt. Gott widersteht den Hochmütigen. Hochmütige Menschen, die wollen immer alles selber machen, alleine machen. Und manchmal ist so ein hochmütiger Mensch dann auch dazu verurteilt, alles alleine machen zu müssen. Und ich habe das auch schon in Gemeinden gesehen. Dann muss er alles machen. Und dann muss er irgendwann mal damit rechnen, dass sich Gottes Widerstand gegen ihn rührt, dass sich Gott gegen ihn stellt. Denn Gott möchte nicht, dass wir alles alleine machen und aus uns heraus leisten. Und liebe Freunde, viele Ärgernisse, Kränkungen, Misserfolge müsste Gott gar nicht erst in unser Leben hineinstellen, hineinschicken, wenn wir uns von Anfang an immer wieder freiwillig unter die gewaltige Hand Gottes demütigen würden. Auf der anderen Seite steht die Belohnung, den Demütigen gibt er Gnade. Wenn ich mich Gott unterstelle, dann mache ich mich abhängig von ihm, dann erwarte ich alles von ihm. Dann lebe ich nicht aus der eigenen Leistung heraus, sondern lass mich in allem von Gott beschenken. Das ist Gnade. Ich lass mich in allem von Gott schenken. Gnade ist es, aus der Kraft und aus der Befähigung durch Gott zu leben. Seid ihr hin und wieder auch schon mal einem Bettler begegnet? Und der Bettler kommt so her. Gib! Oder? Nein, Bettler, er bettelt, er bittet. Wenn er es besonders eindrücklich machen will, und früher haben das auch Christen so gezeigt, dann geht auf das eine Knie oder sogar auf beide Knie. Ich denke immer noch zurück in meiner Kindheit und Jugendzeit, bin ich in einer Kirche groß geworden, erzogen worden. Da waren so Kniebänke da. Ja. Damit man, das war bei der Liturgie, das haben wir als Kinder und Jugendliche gar nicht so toll gefunden, auch knien konnte beim Schuldbekenntnis. Aber da ist was, da steckt was dahinter. Ich kann nur etwas wirklich in Empfang nehmen, wenn ich vor meinem Herrn auf die Knie gehe, mich vor ihm beuge. Das ist wie wenn ich an eine Quelle gehe, dann muss ich auch niederknien. Oder wenn ich zu Weihnachten die Geschenke unterm Christbaum hervorhole, muss ich auch knien. Demütig sein vor Gott, mich vor Gott beugen. Das griechische Wort für Demut heißt wörtlich übersetzt, also griechisch tapeinos, niedrige Denkungsart. Also das Neue Testament, auch die Petrusbriefe wurden ja ursprünglich in Griechisch geschrieben. Der Petrus hat also dieses Wort gebraucht, tapeinos, niedrige Denkungsart. Der Demütige ändert sein Denken. Er denkt klein von sich und von seinen eigenen Möglichkeiten, aber ganz, ganz groß von Gott und von Gottes Möglichkeiten, von Gottes Gnade. Demütig sein heißt zum Beispiel, Mensch, bedenke, wie schnell du an deine Grenzen kommst und wie abhängig du von Gott bist. Und unsere Demut wächst aus diesem Bewusstsein, ich bin von Gott in allem abhängig, wenn mein Leben gesegnet sein soll. Demütig sein heißt auch immer wieder, Mensch, bedenke doch, dass du auf die Vergebung Gottes angewiesen bist. Wo sollst du denn sonst hin mit deiner ganzen Schuld, wenn dir nicht von Gott vergeben wird? Und so wächst die Demut heraus aus diesem Bewusstsein, ich habe unverdientermaßen Gottes Liebe und Vergebung in Jesus Christus empfangen. Durch Jesus bin ich gerechtfertigt durch Gott. Und wenn wir uns das immer wieder bewusst machen, dann fördert das unsere Demut. Demütig sein heißt des Weiteren, Mensch, bedenke doch, wie wichtig du Gott bist. Du darfst dem Herrn der Welt und aller Zeiten dienen. Und aus dieser Dankbarkeit, aus diesem Vorrecht, dem lebendigen Gott dienen zu dürfen, wächst ein Teil der Demut. Ist das nicht wunderbar? Du darfst Jesus dienen, der diese ganze Welt regiert, der am Ende das Gericht in den Händen hält, denn die Macht gehört von jetzt und bis in Ewigkeit. Das macht demütig. Zum Zweiten schreibt Petrus vom Lohn der Erhöhung. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Der Mensch, der sich selbst groß macht, wird irgendwann einmal vom selbstgebauten Sockel fallen. Das haben wir in dieser Weltgeschichte immer wieder erlebt. Und Jesus hat ein bekanntes Wort gesagt dazu. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Aber wenn ich mich dem lebendigen, mächtigen Gott unterstelle und unterordne, dann erfahre ich, dass ich von ihm anerkannt werde, dass ich von ihm angenommen bin und dass ich in seinen Dienst gestellt werde. Und das macht deutlich, christliche Demut hat absolut nichts mit Schwachheit oder Profillosigkeit oder gar mit einem Schattendasein zu tun, dass ich immer ständig unter dem Teppich durchlaufen muss. Nein, ganz sicher nicht. Der Demütige kann durchaus seine Gaben und seine Fähigkeiten, kann darauf stolz sein, kann dazu stehen. Und wir können immer wieder auch in der Gemeinde Lob und Anerkennung entgegennehmen. Denn wir wissen doch insgeheim, alles, was wir sind und alles, was wir haben, kommt von unserem Herrn. Alles ist mir geschenkt von meinem Herrn und Gott. Im Philipperbrief schreibt Paulus ein bekanntes Lied, man nennt es den Christushymnus. Und dort führt er uns vor Augen, wie Christus sich gedemütigt hat. Er hat die himmlische Stellung beim Vater aufgegeben und ist Mensch geworden. Er stellt sich in allem unter Gottes Willen und tut Gottes Willen. Er dient uns Menschen, er der Sohn des lebendigen Gottes, und stirbt für die Menschen am Kreuz. Und dann heißt es am Ende von diesem Christushymnus: Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Nicht, weil er der Sohn Gottes war und ist, sondern weil Jesus sich ganz und gar entäußerte, gedemütigt hat. Der Lohn der Demut ist die Erhöhung. Aber zu seiner Zeit, also zu Gottes Zeit. Das bedeutet, die Erhöhung lässt manchmal sehr lange auf sich warten. Verzögert sich. Denkt nur an den Josef. Da saß er im Gefängnis und dann hat er im Gefängnis diesem Mundschenk des Pharao so wunderbar geholfen mit den Träumen da und so weiter. Und dann wurde der Mundschenk freigelassen und dann hat der Josef darauf gehofft, jetzt würde der Mundschenk auch ein gutes Wort beim Pharao für ihn einlegen. Aber dann hat es weitere 2 Jahre gedauert, bis Josef freigelassen wurde. Und das Gefängnis damals war nicht wie heute ein Gefängnis. Dass er freigelassen wurde, 2 Jahre, aber dann wurde er nicht nur freigelassen, sondern er wurde zum höchsten Beamten im ganzen Land Ägypten erhöht. Die Erhöhung geschieht zu seiner Zeit. Und vielleicht müssen wir darauf warten, bis wir dann erst in der Ewigkeit den Platz einnehmen können, den Gott für uns vorgesehen hat. Zum Dritten schreibt Petrus vom Lohn der Sorgenfreiheit. Ist euch das aufgefallen beim Lesen vorher vom Bibeltext? Wie das eng das zusammengeführt ist bei Petrus. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes und gleich danach im Vers, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ist das nicht wunderbar? Das ist der Lohn. Wenn wir demütig sind, wenn wir uns wirklich immer wieder unter die gewaltige Hand Gottes demütigen und auch unter den Mitchristen und Menschen demütig leben, dann dürfen wir dieses Wort hören und dürfen es beanspruchen und werden es auch erleben. Und wisst ihr, liebe Freunde, unser Sorgen ist ja nicht immer nur negativ. Also es gibt ja auch Sorgen wie die Fürsorge oder die Vorsorge, die sind gut. Durch Gottes Wort werden wir etwa aufgerufen, uns Sorge zu haben für das Reich Gottes. Und wenn wir Sorge haben fürs Reich Gottes, dass das Reich Gottes gefördert wird, dann werden alle unsere anderen Sorgen klein und unwichtig. Und dann werden wir im Wort Gottes natürlich auch zur Fürsorge für andere aufgefordert. Unser negatives Sorgen, woher kommt denn das? Woher kommt es, dass wir mit den Sorgen oft zu schwer haben? Ich habe mal 3 Gründe, es sind 4, aufgeschrieben. Negatives falsche Sorgen kommt von der falschen Wahrnehmung. Das heißt, wir verlieren in unseren Sorgen den Blick auf den, der gesagt hat, ich sorge für euch. Wir verlieren den Blick für die Realität. Wir sehen, was für Augen ist und nicht das, was Gott bedeutet. Wir verlieren den Blick für den, der sogar für die Blumen und für die Vögel sorgt und erst recht für dich und mich sorgen möchte. Und dann kommt das negative Sorgen auch aus der Übertreibung, aus kleinen Herausforderungen, denen wir uns nicht gewachsen fühlen, wird eine Katastrophe. Kennt ihr das? Und wenn dann dann geht der Maßstab verloren. wenn irgendeine Notlage unser ganzes Denken bestimmt, und wir kennen das alles, es gibt so Situationen, da können wir kaum etwas anderes denken. Und dann ist unser Kopf gar nicht mehr frei für die Aufgaben des Alltags. Aber nicht nur der Maßstab geht verloren, wir übertreiben. Dann kommen noch die Gefühle dazu. Und das mit den Gefühlen ist ja so eine Sache. Man hört auch manchmal unter Christen, ich habe aus dem Bauchgefühl heraus gehandelt, oder? Oder das wurde sogar im modernen Management für eine gewisse Zeit gepredigt den Leuten. In Management-Schulungen. Du musst noch viel mehr auf dein Bauchgefühl hören. Ja. Und negatives Sorgen kommt oft aus unseren Gefühlen heraus. Gefühle, die uns gefangen nehmen. Und dann haben wir den Eindruck, als ob unsere Gefühle richtig sind. Als ob das stimmt mit unseren Gefühlen. Aber wir wissen einfach auch alle, unsere Gefühle können uns ganz gewaltig täuschen. Wer täuscht und enttäuscht uns nie? Gott und Gottes Wort. Seine Verheißungen bleiben stehen. Und wenn er sagt, ich sorge für euch, dann sollten wir das gerade, auch wenn uns die Sorgen erdrücken wollen, sollten wir das wieder in den Mittelpunkt stellen. Interessant ist ja, dass der Petrus hier einen Zusammenhang zwischen der Demut und der Sorge herstellt. Wer sich unter die gewaltige Hand Gottes stellt, der kann auch seine Sorgen bei ihm abgeben und ihn sorgen lassen. Wenn ich mich vor Gott demütige, wenn ich sage, Herr, ich bin doch in allem abhängig von dir und von deinem Wirken und von deinem Handeln, dann wirst du auch für mich sorgen. Nochmal, ein hochmütiger Mensch sagt, ich muss alles selber in die Hand nehmen. Wenn ich mich nicht drum kümmere, dann macht sowieso niemand. Wenn ich es nicht selbst mache, dann klappt's auch nicht. Das ist Hochmut. Ein Zeichen von Demut ist es, wenn ich meine Sorge loslasse, es könnte daneben gehen. Es könnte nicht richtig laufen. Demütig sein heißt auch, zu wissen, mit größter Wahrscheinlichkeit überschreiten meine Sorgen, meine Kompetenzen. Ein demütiger Mensch lebt nach dem Motto, alles in Gottes Hand legen, alles aus Gottes Hand nehmen, alles in Gottes Hand lassen. Und wenn ich das schaffe, dann kann ich auch meine Sorge bei Jesus lassen. Die Sorgen gehen natürlich nicht von selber weg, das wissen wir alle, oder? Sondern Petrus rät uns, die Sorgen auf den Herrn zu werfen. Aber was bedeutet das Werfen? Werfen ist eine Aktivität. Hinter dem Werfen steht der Entschluss, ich werde mich jetzt von meinen Sorgen distanzieren. Ich fasse den Entschluss, ich will mich von meiner Sorge trennen. Ich gebe sie Jesus und dort lasse ich sie. Und vielleicht müssten wir diese Übung immer wieder auch durchexerzieren, dass wir sagen, jetzt lasse ich das bei Jesus. Martin Luther hat einmal gesagt, ach, wer das Werfen wohl lernen könnte, der würde erfahren, dass es gewiss also sei. Er bezieht sich auf das Wort vom Petrusbrief. Wer aber nicht lernt solches Werfen, der muss bleiben ein Verworfener, ein Zerworfener, Unterworfener, Abgeworfener und Umgeworfener Mensch. Großartig, wie er das formuliert hat. Manche Leute denken und auch manche Christen, denen ich begegne, denken ja, es kümmert sich niemand um mich und sie klagen darüber auch. Aber da ist immer einer, der sich um dich kümmert, der sich um mich kümmert. Er, der Allmächtige, der alle Macht hat, auch mit meinen und deinen Sorgen fertig zu werden. Er kann es nicht nur, er wird es auch tun. Das ist seine Verheißung. Er sorgt für uns. Er sorgt in allem. Liebe Freunde, liebe Gemeinde, wir wurden von Petrus zur Demut ermutigt. Gott will Demut, nämlich Demut gegenüber ihm, dem Herrn der Welt, dem Schöpfer. Und wo es angebracht ist, auch ruft er uns auf zur Demut gegeneinander und untereinander. Demut vor Gott und Menschen hat ihren Lohn, den Lohn der Gnade Gottes, den Lohn der Erhöhung durch Gott und den Lohn der Sorgenfreiheit. Herr Jesus Christus, und lass es uns doch einfach gelingen. Mach uns demütig vor dir zur rechten Zeit, dass du uns auch erhöhen kannst, dass du uns auch mit unseren Sorgen ganz und gar befreien kannst, dass du uns, Herr Jesus Christus, auch wirklich aus der Gnade leben lassen kannst. Bitte dich, Herr Jesus, schreibe dieses Wort in unsere Herzen, in mein Herz. Vielen Dank dafür. Amen.